Deutschlandfunk, Interview. Öffnen oder schließen. Über die richtige Schulpolitik während der Corona-Pandemie wird gerungen und gestritten. Vielfach entscheidet diese Politik auch über Sportvereine oder die Musikschulen. Der Verband Deutscher Musikschulen vertritt die 930 öffentlichen musikpädagogischen Einrichtungen. Dort werden rund 1,4 Millionen Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterrichtet. Einzelunterricht, Musizieren in Gruppen oder in Orchestern oder Bands, je nach Instrument. Oder die für die Heranführung an die Musik so wichtige musikalische Früherziehung. Professor Ulrich Rademacher ist der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Musikschulen. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Rademacher.
Herr Rademacher, die Schulen waren teils geöffnet, sie waren teils geschlossen, sie waren teils im Online- oder im Wechselunterricht. Wie sind die Musikschulen mit der Corona-Lage zurechtgekommen?
Eigentlich gut. Wir haben am Anfang sehr darunter gelitten, dass wir nicht selbstverständlich wie die Schulen behandelt wurden, dass die Schulen schon lange geöffnet waren, bevor die Musikschulen wieder zumindest zaghaft öffnen konnten. Wir haben uns so nach dem Motto Bildung ist mehr als Schule sehr stark dafür eingesetzt, die Öffnung oder die Wiederöffnung der Musikschulen an die Öffnung der allgemeinbildenden Schulen zu koppeln, so nach dem Motto Music School Matter. Und das ist uns auch gelungen. Und nur so schön das ist, dass jetzt wieder Einzelunterricht stattfinden kann an der Musikschule, heißt das noch lange nicht, dass Musikschule wieder das ist, was sie mal war. Denn was eine Musikschule im Gegensatz zu privatem Einzelunterricht ja auszeichnet, ist eben Ensemblespiel, sind die Chöre, Orchester, Bands. Und all das geht eben nicht während Corona und man darf sich nicht einbilden, dass Musikschulen das, was sie eigentlich können, schon wieder nutzen dürfen.
Was folgt daraus, dass diese wichtigen Sachen, dass dieses Ensemblespiel, das Zusammenspielen im Moment nicht möglich ist?
Ja, dass es natürlich schwierig ist, Kinder und Jugendliche und auch unsere Erwachsenenschüler zu motivieren. Musik ist ja eine Geschichte, die mit allen Sinnen stattfindet. Und gestern habe ich in der Zeitung gelesen, dass Herr Bedford Strom so schön formuliert hat, der erste Kuss kann nicht auf der Oberfläche eines Touchscreens vom iPad stattfinden. Und dasselbe gilt natürlich auch für den Kuss der Muse. Wirklich infiziert werden mit Musik kann man nur von Mensch zu Mensch und mit in Echtzeit erzeugten Tönen, Bewegungen, Emotionen und so weiter. Wir können natürlich mit den Mitteln der Digitalisierung, die uns Gott sei Dank jetzt zur Verfügung stehen, etwas überbrücken, was zurzeit nicht möglich ist, mit Schülerinnen und Schülern, die wir schon kennen, die unsere Emotionen kennen, die unsere Bilder, unsere Sprache, unsere Körpersprache kennen. Mit denen können wir ganz gut arbeiten, auch über Zoom oder andere Tools. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie die ersten Begegnungen mit Musik digital stattfinden. Ja.
Was ist denn künstlerisch und musikpädagogisch in einem digitalen Unterricht überhaupt möglich?
Ja, das haben wir ganz schön zeigen können jetzt bei der Vorbereitung auf den Wettbewerb Jugend musiziert. Wenn sich Schülerinnen, Schüler und die Lehrkraft kennen, können sie natürlich über Zoom oder andere Plattformen miteinander kommunizieren, auch wenn das in Sachen Datenschutz eigentlich noch nicht tolerabel ist. Aber das haben wir einfach eine Zeit lang einmal hingenommen. Und die Schülerinnen und Schüler können vorspielen, Lehrer können vorspielen, sie können sich gegenseitig vorstellen, ja, wie es sein sollte oder wie der Erfolg des Übens war. Man kann auch während der Woche mal kontrollieren, was geworden ist. Man kann sogar zwei Schüler gleichzeitig unterrichten und sich als Lehrer per Zoom dazuschalten. Das alles ist gelaufen in der Vorbereitung für den Wettbewerb Jugend musiziert. Und es hat gezeigt, wie unglaublich viel Energie und Kreativität daran investiert wurden, auch wie die Ergebnisse waren.
Herr Rademacher, die Landeswettbewerbe Jugend musiziert dieses Jahres haben ja gerade digital stattgefunden. Der Bundeswettbewerb soll zu Pfingsten ausgetragen werden. Wie wichtig ist es, dass dieser Wettbewerb im Corona-Jahr überhaupt stattfindet.
Ja, Kinder und Jugendliche und ihre Lehrkräfte haben sich ja Monate, also fast ein ganzes Jahr auf diesen Wettbewerb vorbereitet. Und in der Vorbereitung auf den Wettbewerb wirkt ja der Unterricht noch mehr wie ein Katalysator und holt alles an Fantasie und an Geduld, an Durchhaltevermögen aus Kindern, aber auch aus Lehrkräften heraus. Und es entsteht wirklich auch ein Stau. Man will das, was man erarbeitet hat, loswerden und vor einer Jury präsentieren. Und wenn das nicht möglich ist, dann wenigstens eine Aufnahme, ein Video von dem, was man erarbeitet hat, präsentieren, um dann möglichst auch ein Feedback zu bekommen.
Die Kinder und Jugendlichen, die dort bei Jungmusizierten mitspielen, die können schon einiges. Was folgt daraus, dass ein Jahr lang jetzt die musikalische Früherziehung quasi ausgefallen ist?
Ja, das ist ein großes Problem. Das könnte wirklich eine Delle in den Bildungsbiografien von vielen Kindern bedeuten. Denn so selbstverständlich ist das Musizieren und das musikalische Umfeld in den Familien ja nicht mehr. Und die musikalische Früherziehung ist die erste Begegnung für viele mit der Musik, in der auch der Wunsch wächst, ein bestimmtes Instrument erlernen zu wollen, in denen ja wirklich auch Kinder sich plötzlich begeistern für ein bestimmtes Instrument, für das Singen, für das Tanzen und Musik als Teil ihres Lebens betrachten. Und wenn das wegfällt, die Orientierung wegfällt und das Infiziertwerden mit Musik wegfällt, dann ist auch der Trieb, sich anzumelden für die Musikschule, für Instrumental- oder Vokalunterricht nicht mehr so hoch. Und das kann sein, dass das oder das ist jetzt schon sichtbar, dass es ein Anmelderückgang ist und dass die Kinder anders erreicht werden müssen, vielleicht über die allgemeinbildende Schule, um überhaupt mit Musik in Kontakt zu kommen.
Haben Sie denn auch gemerkt, dass Eltern Kinder abgemeldet haben? Also sind Schülerinnen und Schüler, die schon an den Musikschulen waren, verloren gegangen?
Viel weniger, als wir befürchtet haben. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Lehrkräfte an den Musikschulen und auch die Organisatoren und die Leitung der Musikschulen sich unglaublich ins Zeug gelegt haben, wirklich den digitalen Unterricht nicht nur als attraktiv erscheinen zu lassen, sondern ihn wirklich so zu gestalten, dass er ein Ersatz ist. Und oft war die digitale Musikstunde der Musikschule wirklich für Kinder in der Corona-Zeit der Höhepunkt der Woche, wo man wirklich darauf hingearbeitet hat, wo man ein Gegenüber hatte, ein einzelnes Gegenüber, nicht ein Lehrer mit einer ganzen Klasse, sondern wo Schülerinnen und Schüler eine Lehrkraft wirklich als ganz persönliches Gegenüber hatte, selbst wenn es nur digital ist.
Herr Rademacher, rund 39.000 Lehrkräfte unterrichten an den öffentlichen Musikschulen. Wie geht es denjenigen, die nicht fest angestellt sind?
Denen geht es ja ganz, ganz unterschiedlich. Also es ist für alle, die mit Kunst und mit Pädagogik, also künstlerisch-pädagogisch tätig sind, ein großes Problem. Da auch meistens in Patchwork-Situationen arbeiten, also teilweise an Musikschulen als freie Mitarbeiter arbeiten, teilweise ganz selbstständig sind und auch noch einen Teil ihres Lebensunterhalts durch das Konzertieren verdienen.
Das geht im Moment nicht.
Das geht eben im Moment überhaupt nicht, im Gegensatz zum Unterrichten, was zumindest digital möglich ist und im Einzelunterricht auch wieder in Präsenz. Aber diese sogenannten Solo-Selbstständigen und Künstler und auch die Musikschulen in freier Trägerschaft, also nicht die öffentlich geförderten, sondern die Musikschulen, die auch als Wirtschaftsunternehmen arbeiten, die fallen natürlich auch unter die Schutzschirme des Staates und bekommen die Hilfen für Solo-Selbstständige. Und wie alle Wirtschaftsunternehmen in Corona-Zeiten unterstützt worden sind, wurden auch diese Musikschulen unterstützt. Aber man kann nicht sagen, dass es denen gut geht.
Kennen Sie Härtefälle?
Es gibt sowohl freie Musikschulen als auch kommunal geförderte Musikschulen, also ob städtische Musikschulen oder Vereinsmusikschulen, die kurz vor der Schließung sind, meistens kleine Schulen. Aber die größere Furcht haben wir vor den Jahren 22, 23, 24, wenn die kommunalen Haushalte in den Keller gehen und die Riesenausgaben von Corona auf einmal auf den Haushalten lasten, dann könnte es sein oder dann befürchten wir, dass Musikschulen als freiwillige Leistungen der Kommunen möglicherweise nicht mehr so zu finanzieren sein werden wie bisher. Und daher brauchen die Kommunen die Hilfe der Länder und die Hilfe des Bundes.
Und vielleicht brauchen Sie auch Lehren aus der Corona-Zeit. Vielleicht nehmen Sie auch Positives mit.
Naja, der große Schub in Sachen Digitalisierung, der hat natürlich einiges gebracht. Und das hat kann auch die Reichweite der Musikschulen, auch auf dem Land oder auch zu bildungsfernen Familien vergrößern. Und er kann den Unterricht sehr ergänzen. Und wir müssen unglaublich viel weiter in die Digitalisierung investieren. Das geht aber nur, indem wirklich alle Lehrkräfte, stellen Sie sich vor, das sind ja ungefähr 40.000, auch mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Denn es ist ja gar nicht erlaubt, dass die Lehrkräfte das mit ihren privaten Geräten erledigen, auch in Sachen Datenschutz. Mhm. Es ist zu regeln, dass 4.000 Standorte von Musikschulen mit vernünftigen WLAN ausgestattet werden. Und dass auch die Musikschulen einen nachhaltigen Support in Sachen Endgeräte bekommen von ihren Kommunen.
Professor Ulrich Rademacher, der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Musikschulen. Dankeschön für das Gespräch und Ihnen schöne Osterfeiertage.
Ja, ich danke Ihnen.